Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message.
Okay, also ihr Lieben, wir haben heute viel vor. Und deswegen, ich freue mich auf dieses Wort, auf diese Predigt und ich bin sehr gespannt und glaube, dass Gott wirklich reden wird und bin gespannt auf die Gespräche im Nachhinein und freue mich darauf. Es geht heute Morgen um die Gnade des Gebens und das hat nicht so viel mehr mit unseren Werten zu tun, die haben wir jetzt, sind wir nochmal neu durchgegangen oder sind wir in diesem Rahmen das erste Mal, aber auch für uns als Haus nochmal neu durchgegangen und wir gehen aber noch nicht so direkt weiter mit unserer Serie in der Apostelgeschichte, sondern ich möchte gerne an diesem Punkt einmal innehalten und über die Gnade, über das Geben sprechen, okay? Und ich möchte es aber gerne mit dem Vers aus der Apostelgeschichte einrahmen aus Apostelgeschichte 2, die Verse 44 bis 45 und es dient so ein bisschen als Vorwort zu dieser Botschaft. Ich lese uns das einmal vor. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Ich habe das mal so salopp da heruntergelesen. Einfach nur mal so, um mal uns so sozusagen inhaltlich darauf vorzubereiten, was jetzt kommt. Nee, aber stell dir mal diese Gemeinschaft vor, diese Solidargemeinschaft vor. Und ich, weißt du, stell dir mal vor, was da eigentlich steht und was da eigentlich passiert ist. Denk dich mal mit mir ein bisschen da rein. Wie kommt es, dass in dieser Gemeinschaft mit materiellen Dingen und mit Ressourcen so großzügig umgegangen werden konnte? Woran liegt das wohl? Versuch mal, dich so reinzudenken. Woran liegt das wohl? Dass man sagt, okay, hey, alles, was wir besitzen, mein persönlicher Besitz gehört uns allen und wenn jemand Not leidet, dann bin ich bereit, meine Wohnung, mein Haus zu verkaufen und das Geld einfach direkt in die Gemeinde reinzuschmeißen. Wie geht das? Ja? Was für eine Herzenshaltung braucht das? Und was hat dazu geführt, dass das auch so schnell, das ist ja jetzt noch relativ frisch alles, was dort passiert in Jerusalem, ne, nachdem der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Das ist ja noch nicht jetzt, ich will mich jetzt nicht festlegen, Lukas schreibt auf jeden Fall über die Anfangsphase der Gemeinde. So, und in diesem Kapitel zumindest, weißt du, was steckt dahinter? Welches Verständnis hatten unsere Brüder und Schwestern damals vom persönlichen Besitz? Wie haben sie das gesehen? Und lass uns mal überlegen, was für Auswirkungen das auch hatte. Also die Stadt Jerusalem hatte zu der Zeit ungefähr 60.000 Menschen und so Einwohner und die Gemeinde hat am ersten Tag 3.000 Menschen dazu gewonnen und dann werden später, also jeden Tag kamen Leute dazu und haben sich bekehrt und dann gibt es auch nochmal einen Punkt, wo mehrere Tausend gerettet worden sind und also da kamen schnell 10% Gläubige ja im Zusammenhang mit der Gesamtbevölkerung von Jerusalem zusammen. Jetzt überlegt mal, was für eine Finanzkraft diese Gemeinde hatte. Also so, zumindest am Anfang, ne? Also bevor die Verfolgung ausgebrochen ist in Jerusalem. Wahnsinn, wenn man so ein Verständnis hatte, was alles möglich gewesen ist. Ja, ich meine, es gab praktisch keine Armut in der Gemeinde. Theoretisch wäre alles verfügbar gewesen, um Missionsreisen und das haben sie zu der Zeit, muss man ja ehrlicherweise sagen, noch nicht so ganz, noch nicht so ganz vor Augen gehabt. Da braucht es dann noch ein paar andere Umstände, anderes Thema. Aber was für ein finanzielles Potenzial in dieser Gemeinde vorhanden gewesen ist, wirklich unglaublich. Und wenn ich so einen Strich darunter mache, so mit den Fragen, die ich gestellt habe, dann sage ich, weißt du was, ich glaube persönlich, lasse ich direkt die Katze aus dem Sack, Jesus ist die Antwort, aber das Evangelium ist die Antwort. Weißt du, ich glaube, das Verständnis des Evangeliums dieser ersten Gemeinde, das hat dazu geführt, dass die Haltung ganz klar war, wir sind bereit, einfach alles zu geben. Weil Jesus hat alles für uns gegeben. Wir waren diejenigen, die vor einigen Wochen oder Monaten oder vor ein paar Jahren gerade noch da gestanden haben, gerufen waren, ans Kreuz mit ihm. Und dann verstehen wir durch die Schrift, wer Jesus gewesen ist. Wir verstehen unsere persönliche Schuld. Wir verstehen, dass der Sohn Gottes selber am Kreuz für meine Schuld gestorben ist und dass sein Reich angebrochen ist und dass sein Gnadenangebot für mich gilt, obwohl ich es gewesen bin, der mit dafür verantwortlich war, dass Jesus am Kreuz gelandet ist. Und deswegen bin ich bereit, weil er mich hineinversetzt hat in sein Reich, deswegen bin ich bereit, alles zu geben. Ja, nicht nur mein Leben, sondern auch mein Besitz. Ich glaube, dass dieses Verständnis dieses radikalen Evangeliums, dieser radikalen Botschaft einfach in der ersten Gemeinde dazu geführt hat, dass das einfach eine Auswirkung davon war. Ich glaube, es war einfach eine Auswirkung davon. Und weißt du, das wird auch an anderen Stellen nochmal deutlich. Ich bin noch im Vorwort, sorry. Aber weißt du, wenn du zum Beispiel so schaust, weißt du, dieses Verständnis, was Paulus im 1. Korintherbrief in Kapitel 7 zum Beispiel konfrontiert, ne? Weißt du, nicht konfrontiert oder korrigiert. Ja, da sind einige Frauen, die haben ihr Leben gegeben, Jesus gegeben in der korinthischen Gemeinde. Und was sagen sie als erstes? Unsere Männer sind nicht gläubig, wir müssen uns scheiden lassen. Weißt du? Ne? Die gehören nicht zu dem, was ich erlebe. Ich bin eine neue Kreatur. Mir ist vergeben, ich bin gerechtfertigt. Jesus ist Gott. Mein ganzes Leben gehört ihm. Ich weiß, wofür ich lebe. Weißt du, mein Mann will das nicht annehmen. Okay, der muss... lass uns scheiden. Weißt du? Und Paulus sagt, nein, nein, lasst euch nicht scheiden. Sie werden auch mit gesegnet werden. Ne, so, aber das war so ein bisschen das Verständnis dessen, was das Evangelium für einen Unterschied macht im Leben der Menschen. Weißt du, schau mal unser Leben an, weißt du, oftmals, wir erleben das so, dass Gott wird, weißt du, so wie so ein, natürlich nicht hier, Gott wird wie so, weißt du, ich folge Gott, klick, oder wollen wir befreundet sein, klick, weißt du, so. Und ja, okay, Gott kommt einfach mit dazu zu meinem Pool von Freunden und dem Pool von Dingen, die ich halt so tue und so weiter und so fort. Weißt du, und damals war das eben so, ey, die Gemeinschaft sieht oder die Menschen sagen, wir verdienen den Tod, wir erhalten Leben, wir waren mitverantwortlich dafür, was Jesus am Kreuz, was ihm am Kreuz geschehen ist. Wir sehen, dass das Gnadenangebot Gottes für uns reicht. Ich kann nichts dazu tun. Was für ein Geschenk, ein neues Leben für mich, eine Ewigkeit mit Gott zusammen, weil Jesus das getan hat. Und deswegen gehört ihm alles. Ich verdiene nichts, aber ich bekomme alles und deswegen gehört ihm auch alles. Und der Gemeinschaft, der Geretteten. Und das finde ich, ich glaube, dass das so das Unterliegende, die unterliegende Haltung war. Und die hat sich einfach dann in Großzügigkeit und in materiellen und im Geben ausgedrückt, Leute. Und das ist heutzutage ein bisschen anders. Ich habe zwei Zitate mitgebracht, die sind beide auf Englisch, aber ich werde die gerne übersetzen. Und zwar das eine ist von Voltaire, jetzt kommen wir so ein bisschen mehr zu, ja, weg von der Apostelgeschichte und wie das damals zu der ersten Zeit der Gemeinde gewesen ist, hinzu, so wie war das dann so später, so auch bei uns? Ja, Voltaire hat Folgendes gesagt, das fand ich gut. When it is a question of money, everybody is of the same religion. Wenn es ums Geld geht, dann gehören wir irgendwie alle derselben Religion an. Und John Wesley, ja, hat gesagt, Begründer der Methodistenkirche, er hat gesagt, the last part of a man to be converted is his wallet. Ja, das Letzte, was an einem Menschen bekehrt, geheiligt, gerettet wird, das ist sein Portemonnaie. Und ich dachte so, ja, das ist eher, was wir landläufig in Gemeinde und Kirche erleben. Und ich möchte gerne weitergehen und ein paar generelle Beobachtungen mit uns machen. so generelle Beobachtung aus meiner bescheidenen Perspektive oder auch abgeglichen mit einigen anderen, mit denen ich im Gespräch bin, aber mit meiner landläufig festgestellten Perspektive so über, wie sieht es denn mit Geben und Finanzen in Gemeinde und Kirche aus? Wir sind ja unter uns. Ja, dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag mal, wir sind unter uns, wir sind ein Team, wir sind Familie, super, also wir können hier offen reden, wir können offen reden, super, das ist gut. Okay, also pass auf. Und das meine ich jetzt nicht, das ist landläufig, okay, das betrifft jetzt nicht nur uns, okay, aber wir sind auch nicht frei davon, ganz ehrlich. Ja, also ein paar generelle Beobachtungen. Ganz erstens, die meisten Christen geben nicht unregelmäßig oder verstreut irgendwo hin. Und oftmals nicht 10% ihres Einkommens. Erste Beobachtung. Zweite Beobachtung. Gemeinden haben heutzutage insgesamt mit Finanzen zu kämpfen. Wenn mehr Geld da wäre, könnte man auch mehr machen. Ganz praktisch, das ist eine Beobachtung. Weißt du, denk mal an die Freisetzung von Menschen. Damit beginnt das überhaupt erst einmal. Ja, oftmals hat Gemeindebau ganz viel mit der Freisetzung von Menschen zu tun. Und ganz klar, Finanzen lösen nicht alle Probleme, das ist völlig klar, und lösen auch nicht alle Fragen, aber nur mal so als Beobachtung. Ja? Personal, also, aber was auch mit Förderung von Menschen. Wir haben Menschen unter uns, die einen Ruf in Mission haben. Wir haben Menschen unter uns, die theologische Ausbildung machen wollen. Stell dir mal vor, da wäre so viel Finanzkraft in Kirche, dass man sagen kann, weißt du was, hey, du willst eine Ausbildung machen, wir sehen das als Gemeinde und wir sind dabei und wir unterstützen dich einfach und wir machen das einfach. Ja, und du kannst das machen und du brauchst dir keine Gedanken darum machen. Denk weiter, was ist mit Technik? Heutzutage kostet Technik so viel und Gemeinden scheitern an dem Punkt oftmals. Was ist mit Social Media? Ich habe da schmerzvolle Erfahrungen gemacht in diesem Bereich. Einfach, weißt du was, ich sage ganz ehrlich, also schmerzvoll ist vielleicht zu doll, aber im Rahmen von Blue Flame doch schmerzvoll Erfahrungen gemacht, weil es einfach an Geld fehlt, um das vernünftig zu machen. Medien, genau dasselbe. Weißt du, das kostet so viel Zeit, es kostet sehr viel Geld und wir haben das Geld nicht. Es ist einfach eine Beobachtung. Und so, und dann krebst man sich da so ab und rum und so. Und wisst ihr was, es wäre einfach so viel einfacher, wenn das Geld da wäre, ganz einfach. Und Robert Slierden hat gesagt, damals in unserer Bibelschulausbildung, er hat gesagt, if you want to see revival, what you need is cash and anointing. So, er war so Erweckungsgeschichte und Kirchengeschichte hat er mit uns gemacht und es war echt so gut. Was du brauchst, ist Geld und Salbung. Aber ganz ehrlich, am Ende des Tages hat er doch recht. Das ist eine generelle Beobachtung. Ja? Okay. Weitere Beobachtung. Wer gibt in Gemeinde am meisten? Auch eine ganz spannende Frage. Und da gibt es auch, also gibt es Studien drüber, aber, und das ist auch, wie gesagt, es ist generell, ne? So ganz allgemein gesprochen. Und es ist beobachtet, dass das meiste Geld, was heutzutage in Kirche zusammengelegt wird, von Geringverdienern zusammengelegt wird. Spannend, oder? Dass die Reichen in Kirche und Gemeinde tendenziell weniger geben, ist Fakt. Und das finde ich auch ziemlich spannend. Nächste Beobachtung. Ich bin davon überzeugt, und das erlebt man in Bereichen, wo das funktioniert, dass in lokaler Kirche so ein göttliches Versorgungssystem vorhanden ist. Und dieses göttliche Versorgungssystem, das sorgt dafür, dass eigentlich, und das sage ich jetzt auch direkt zu uns, in unserer Gemeinschaft alles vorhanden ist, auch an Finanzkraft, um die Vision in den Schritten, in denen wir jetzt unterwegs sind, wirklich um diese Schritte gehen zu können. Und ich habe jetzt gerade letztens, kurze Grüße von Gabriel Chan aus Dunedin in Neuseeland, da war das so deutlich, weil er leitet eine Gemeinde von 800 Gottesdienstbesuchern und sie brauchen ein neues Gebäude bauen. Und es fand es so bezeichnend, was er gesagt hat. Er sagt, wisst ihr was, ich will euch gar nicht darum bitten, irgendwie jetzt extra zu geben und wir richten jetzt auch keine Kasse für das Gebäude ein, sondern was ich machen möchte, ich möchte euch ermutigen, einfach nur 10% zu geben, eure Tithes mit reinzubringen. Ganz einfach. Weil wenn wir das machen würden, dann könnte ich ganz einfach hingehen und zur Bank sagen, das und das ist unser Einkommen, wir könnten total damit rechnen und es wäre einfach. Und ich finde es spannend, weil er bezieht sich auf etwas, was wie so ein Versorgungssystem ist für lokale Kirche. Und dann, je nach der Größe, ist alles da, das glaube ich, und Gott gibt auch dann den Rest natürlich auch übernatürlich dazu, ja, um das zu erreichen, was Gemeinde sich letztendlich, was Gemeinde als Vision hat und sich vornimmt. Okay, ich möchte diese Beobachtungen schließen mit persönlichen Beobachtungen. Das waren so allgemeine Beobachtungen über die Gemeindelandschaft. Aber ich möchte ein paar persönliche Feststellungen treffen, wenn es um das Geben geht aus unserem Leben. Und es ist so, wir sind ja unter uns. Dreh dich nochmal zu deinem Nachbarn und sag, wir sind ja unter uns. Wir sind seit 15 Jahren dabei und ich beziehe jetzt nicht die Zeit davor mit rein, da war das auch schon so, aber seit 15 Jahren und wir können das, und ich sage das nicht mit Stolz, sondern einfach nur, um es euch als Beispiel zu bringen, wir können mit Belegen und mit Steuererklärungen und mit all dem belegen, wir sind Geber von Zehnten, seit 15 Jahren, stumpf, ne? So, wir machen das, wir haben immer in die lokale Kirche gegeben und wir machen das seit 15 Jahren als Ehepaar. Und wir haben das gemacht in Zeiten, in denen wir zu 100% von Spenden gelebt haben, zum Beispiel als wir unsere Bibelschulausbildung gemacht haben. Wir haben das gemacht in Zeiten, in denen wir viel verdient haben. Wir haben das gemacht in Zeiten, in denen wir haben nie wirklich viel verdient. Wir haben das gemacht in Zeiten, in denen wir, ja genau, also viel und wenig verdient haben. Wenig und normal verdient haben. Ich weiß es auch nicht, vergiss, was ich meine. Okay, also, aber wir haben es gemacht in Zeiten, in denen wir finanzielle Nöte hatten, auch. Und wir haben es gemacht in Zeiten, wo es uns normal gut ging. Ja? Und wisst ihr, was ich aber zurückblickend sagen kann, und das ist der Punkt, ja, wir können sehen, dass 90% reichen. Also mal einfach ganz nüchtern betrachtet. So, weißt du, weil ich will jetzt ja auch nicht irgendwie jetzt so ein Bild malen von hier, Gott segnet und versorgt. Und so. Ich erlebe einfach 90% Reichen. Und Gott versorgt, also Gott versorgt total. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwelche Riesensprünge machen konnten, jemals finanziell. Aber 90% haben immer gereicht. Plus, wir haben genug zum Leben gehabt. Wir haben, ihr kennt die Stories mit unserem Auto, wir haben immer wieder Sachen erlebt, jetzt auch gerade in diesem Jahr wieder, unser Auto in Schweden kaputt gegangen, auf einmal kommen genau 600 Euro, genau der Betrag, den ich fürs Auto bezahlt habe, kam wieder rein, weil wir in dieser Zeit eine Rückzahlung von Vattenfall bekommen haben. Preis den Herrn. Wer von euch hat auch Rückzahlungen bekommen? Ah, okay, Janet. Weißt du, aber das war genau, das passierte, ich hab die Rechnung von BMW bekommen, ja, für mein altes Auto und die Gutschrift von Vattenfall bekommen. Es war 1:1, es war einfach Gott, der da drin ist. Und das ist einfach eine Story von Story von Story, die ich in den letzten 15 Jahren erzählen kann, wo Gott einfach treu war und einfach versorgt hat. Wir konnten nie große Sprünge machen. Ja, wir haben auch unseren Dispo, in dem wir ab und zu drin stecken, mal mehr, mal weniger, weißt du. Aber weißt du was, ich kann noch eins sagen, wir haben keine Schulden. Also ja, Dispo mal in Klammern, aber wenn ich das gegenrechne, wir haben keine Schulden. Seit 15 Jahren nicht, sorry. Seit 15 Jahren, nicht, dass ich hier Schulden mache. seit 15 Jahren nicht. Weißt du? Und ich glaube, ehrlich gesagt, und das kann ich auch, das würde ich einfach mal so mit als These raussetzen, ich glaube, es hat unsere Glaubensmuskeln gestärkt. Es hat unseren Glauben gestärkt. Weißt du, weil es ist einfach ein kontinuierlicher Prozess, dass wir geben und weißt du, das ist einfach ein ganz praktischer Ausdruck von Glauben. Ja, Gott, die 90% reichen, weil du das sagst, so verstehen wir das. Okay, und nebenbei, und das sage ich als letztes in diesem Beobachtung, und ganz nebenbei kann ich zurückschauen und ich kann sagen, Gott hat mehr, als wir überhaupt bräuchten, immer gegeben und hat unsere Träume erfüllt. obwohl wir das auch nur auf unserem Konto finanziell nie sehen konnten. Aber ich kann euch Geschichten erzählen von alleine nur unsere Wohnungssituation, ist eine Spur des Segens durch unser Leben hindurch, Leute. Wir haben in Norderstedt, wir haben begonnen in einer wunderschönen Wohnung, wir sind nach England gezogen und jemand aus Ghana, ein Geschäftsmann aus Ghana, hat uns eine Wohnung in London zur Verfügung gestellt für 600 Pfund in einem der teuersten Stadtteile, weil Gott ihm das gesagt hat, und zwei Studenten, pastorale Studenten aus Deutschland zu unterstützen. Ich kann es nicht anders sagen, es ist verrückt gewesen, es ist wirklich verrückt gewesen. Und dann sitzen wir da in dieser Wohnung. Dann kommen wir wieder als Theologiestudenten und fangen an in unserem Vikariat, und auf einmal zieht Jojos Schwiegervater nach Südafrika und stellt uns ein Haus mit 140 Quadratmetern und 600 Quadratmeter Garten zur Verfügung. Zu zweit. Dann kamen unsere Kinder in der Zeit, weißt du. Und dann gründen wir Gemeinde als Missionare, keine Ahnung, wo es hingeht, hier in Altona, und dann wohnen wir in der Hafen City. Weißt du, es ist nur ein Beispiel, ne? Aber Gott hat, es ist noch nicht mal so, dass wir Wünsche vor Gott so ausgedrückt hätten oder gesagt haben, das brauchen wir aber, oder wir machen das zur Bedingung oder irgendwas. Es ist einfach eine Spur des Segens, die Gott nebenbei einfach erfüllt. So, und ich erzähle das nicht, um mich groß zu machen, überhaupt gar nicht, sondern einfach, um euch zu ermutigen, weil Gott erkennt auch unsere Bedürfnisse, und bei dem einen erfüllt er das so. Ich weiß nicht, warum wir das jetzt so gebraucht haben. Wir wären den Weg wahrscheinlich auch anders gegangen, aber Gott hat uns einfach damit, glaube ich, gedient. Er wusste schon, warum wir das brauchen. Und ja, nebenbei haben wir die Welt gesehen, auch immer im Kontext von Mission und so weiter. Und Gott erfüllt einfach Wünsche, weißt du? So. Es ist nicht so, dass ich das vor ihm, dass ich gesagt habe, ja, das muss aber so sein oder so, oder Bedingungen gestellt. Es ist einfach nebenbei, wirklich nebenbei passiert. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für. Und ich erzähle das auch als Zeugnis, weil ich glaube, es hat mit diesem ganz stetigen, regelmäßigen Geben einfach auch zu tun. Das ist der Abschluss der generellen Beobachtungen. Seid ihr noch wach? Geht so, okay. Das war auch ehrlich, wir sind heute ehrlich. Okay, ich möchte gerne mit uns zur klassischen Stelle, wenn es um das Geben geht, zur klassischen Stelle gehen, und zwar zum Maleachi-Prophetenbuch, und möchte gerne da mit uns einmal reinschauen. Und ich möchte gerne, wir legen ja hier Fundamente, und ich gehe davon aus, und deswegen, ich lehre da so drüber, wie ich auch über die Taufe gelehrt habe, in der Vorstellung dessen, dass wir einfach sagen, wir wissen einfach mal nichts von dem Thema, okay? Wir tun mal so, als würden wir nichts von diesem Thema wissen. Ich glaube, das ist gut und das ist wichtig. Und deswegen, lass uns das doch einfach mal neu anschauen und einfach miteinander da drauf schauen, was das Wort Gottes sagt. Okay, lass uns Maleachi 3, die Verse 8 bis 12 lesen. Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Es geht weiter heute. Schwarzbrot, yes. Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt. Ihr, das ganze Volk, bringt den Zehnten doch ganz in das Vorratshaus, damit Speise. Im Urtext steht, kann man auch rauslesen, da steht Fleisch, damit Fleisch in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Herrscher. Also es geht heute um das Thema Geben, falls du es noch nicht gemerkt hast, um das Thema Zehnter. Und ich möchte gerne einmal ein bisschen mit uns jetzt ganz, ganz stumpf auf diesen Text schauen. Was meint Maleachi, wenn er von Zehnten spricht? Bringt den Zehnten in das Vorratshaus. Er meint 10% deines Einkommens. 10% des Einkommens. Und jetzt sagt Maleachi, okay, man kann Gott berauben. Spannend, was ist damit gemeint? Das bezieht sich auf einen Text, der steht im dritten Buch Mose, Kapitel 27, Vers 30. Ich lese ihn euch einmal vor, damit ihr mir glaubt. Alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn. Sie sind dem Herrn heilig, sagt Gott. Okay? Also, denk mal mit mir weiter. Lass uns mal das mal so ganz plastisch vor Augen führen. Das sieht dann also so aus, wenn du 10 Euro verdienst, wie viel gehört dem Herrn? Wenn du 1.000 Euro verdienst, wie viel gehört dem Herrn? Wenn du 3.000 Euro verdienst, wie viel gehört dem Herrn laut diesem Text? 300. Okay, wenn du 10.000 Euro verdienst, wie viel gehört dem Herrn? Wenn du 1 Million verdienst, wie viel gehört dem Herrn? Wie viel? 50.000? Das ist zu schwer. Ich steig aus. Mathe war nie meine Stärke. 100.000, richtig. Okay, Gott fragt uns, glaube ich, auch ein Stück weit nach unserer Ehre und nach unserer Ehrlichkeit, ihm dieses Geld zu geben. Wenn du Gott, jetzt gehen wir mal weiter, plastisch, ja, wenn du Gott, wenn du 3.000 Euro verdienst, du gibst 200 Euro, um wie viel hast du Gott beraubt? Um 100 Euro. Wenn du 1 Million Euro verdienst und gibst Gott 50.000 Euro, um wie viel hast du Gott beraubt? Und du hast dabei schon gedacht, meine Güte, ich habe 50.000 Euro gegeben. Das ist mehr als jeder andere hier in der Kirche. Ich bin schon richtig top, ne? Oder nicht? Aber du hast Gott um 50.000 Euro beraubt. Das ist heftig, oder? Ich finde das ganz schön, weißt du, da, also nur bei dem Text einmal kurz noch, nur mal da stehen bleiben. Fühl das dir mal vor Augen. Weil das ist, glaube ich, häufig, das ist, glaube ich, häufig auch so der Punkt, ja? Gerade bei, ich glaube, das ist einer der Knackpunkte, ehrlich gesagt, bei Menschen, die viel verdienen. Okay, noch ein Satz zu Maleachi. Was ist mit, in dem Text steht ja auch, was ist mit den weiteren Abgaben gemeint? Bringt den Zehnten und alle anderen Abgaben in das Vorratshaus. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, ja, es gab noch verschiedene andere Opfer, Tempelabgaben, Hebopfer und so weiter. Wenn man das zusammenrechnet, kommt man so ungefähr bei einer bummeligen 20-23% des Einkommens im Alten Testament laut dem Gesetz bei raus. Also es ist doch eine ganze Menge mehr als nur der Zehnte, aber das sei mal so dazu gesagt. Okay, so, was ist jetzt für uns noch wichtig? Jetzt sitzt du hier vielleicht und sagst, Alex, was erzählst du da eigentlich von Zehnten? Wir sind doch, Jesus Maleachi ist in der Zeit geschrieben, in der Zeit des Gesetzes, ja, 1300 Jahre war das Gesetz am Start und dann hat Maleachi das geschrieben, das ist alles schön und gut für diese Zeit. Und hast du nicht gelesen, Alex, dass Jesus gekommen ist und das Gesetz erfüllt hat? So komplett sind wir nicht frei davon, dass wir den Zehnten geben müssen. Sollten wir nicht einfach viel mehr geben oder aus unserer, ja genau, und das irgendwie anders angehen? Und ich finde die Frage berechtigt. Lass uns da mal raufschauen. Weil ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig mit solchen Aussagen sein. Wer hat denn das erste Mal den Zehnten gegeben? Wisst ihr, wer das erste Mal den Zehnten gegeben hat? Es war Abraham. Wann hat Abraham gelebt? Ganz, ganz, ganz bummelig so. Ja. 1700 vor Christus. Wann ist das Gesetz gekommen? 1300 vor Christus, ne? 1300 Jahre Gesetz. Also Abraham hat 400 Jahre vor dem Gesetz gelebt. Und er war der erste Geber des Zehnten. So, nochmal kurz ein anderes Wort zu Abraham. Abraham ist ja so das Primäre, die primäre Illustration von Paulus für die gesamte Soteriologie, die gesamte Rechtfertigungslehre, ja, wo wir irgendwie auch, wo unser Verständnis des Evangeliums herhaben, all das fußt Paulus auf Abraham. Er schaut für unsere Rettung zu Abraham und sagt, ja, schaut Abraham und sagt, ja, sein Glaube wurde angerechnet und galt als Rechtfertigung, weil er Gott geglaubt hat. Und er schaut da zu Abraham zurück. Ja, und dann, pass auf, steht da Folgendes in Galater 3, Vers 8. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündet. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Also Abraham war der Erste, der durch Glaube gerechtfertigt worden ist, derjenige, den Paulus als Illustration heranzieht für unsere Rettung. Und weißt du, und Abraham war der Erste, dem das Evangelium verkündet worden ist. Ich glaube, da gibt es so eine es gibt so eine interessante Hypothese, Heidi, vielleicht, oder Sigrid, vielleicht hast du auch mal Lust dazu, mal zu schauen, ob man das mal abgleichen kann, ob welche der, dieser fundamentalen Lehren, oder Wolfi hat da vielleicht auch mal Lust zu, so die essentiellen Hauptstraßen der Lehre, unserer Lehre, die wir heute noch anwenden würden, ob die nicht vielleicht im Leben von Abraham wiederzufinden sind. Ja? Ich könnte mir gut vorstellen, dass ganz vieles von dem, wofür wir heute noch stehen, dass das im Leben von Abraham einfach auch zu finden ist. Und habt aber diese Studie jetzt nicht gemacht. Also Abraham war der Erste, der den Zehnten gegeben hat, vor dem Gesetz. Lass uns mal kurz die Geschichte einmal anschauen. Wie kam es dazu, dass Abraham den Zehnten gegeben hat? Also es war so, dass sein Neffe, ein Mann namens Lot, die Weisheit besaß und in einer verruchten Stadt namens Sodom gewohnt hat oder in der Nähe seine Zelte aufgeschlagen hat. Das war keine gute Idee, dann ist Krieg ausgebrochen und der König von Sodom hat sich mit den umliegenden anderen Königen zerstritten und die haben angefangen miteinander zu kämpfen und dann gab es einen riesen Tumult und dann wurde irgendwie Lot und seine Frauen und sein ganzer Besitz und seine Herden, es wurde alles gekidnappt und irgendwie weggebracht. So, und dann hat Abraham davon gehört, gesagt, ey, dein Neffe Lot, der ist gekidnappt worden in diesem Krieg und das ist riesen Leid und so. Und er hat auch ein bisschen selber Schuld. Und Abraham hat gesagt, nee, das geht nicht. Ich schnappe mir meine starke Armee von 318 Mann und ich gehe los und wir werden jetzt Lot befreien. Gott hat Gnade geschenkt in diesem Raubzug und sie haben mit 318 Mann nicht nur den König von Sodom, sondern auch alle anderen Könige, die dort im Krieg waren, die haben die alle platt gemacht und haben einen wirklich glorreichen Sieg davon getragen. Das kannst du gerne auch nochmal nachlesen im ersten Buch Mose. Und die sind dann aus dieser Schlacht zurückgekehrt mit unfassbaren Reichtümern. Das muss er sich vor Augen. Also super, Abraham ist danach superreich zurückgekommen. Und dann tritt eine mystische Figur auf, ein Priester des allmächtigen Gottes namens Melchisedek. Und es ist klar, im Hebräerbrief wird Melchisedek auch wieder identifiziert als ein Bild für Christus. Und wisst ihr, Abraham hat damit mit Melchisedek in Verbindung gebracht, seine Beziehung zu Gott, die ja sehr lebendig und gestaltet wurde. Und weißt du, und er geht auf Melchisedek zu und er gibt ihm den Zehnten seiner Beute. Das findest du in 1. Mose 14, Vers 20. Kannst du das nachlesen? So, 10%, ein Riesenbetrag gibt er Melchisedek. Und die Frage ist ja, warum? Warum hat Abraham das gegeben? Was hat ihn bewegt, das Gott zu geben, dem Gott, dem er folgt, dem Gott, dem er vertraut, dem Gott, der ihm gesagt hat, verlass das Land deiner Väter, ich gehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Dem Gott, der gesagt hat, der ihm die Versprechen gegeben hat, aus dir wird ein Volk werden, das größer ist als der Sand am Meer. Diesem Gott, den er vertraut, der ihn gerechtfertigt hat, wie wir von Paulus gelernt haben. Dem gibt er 10%. Warum macht er das wohl? Ich glaube, es ist ganz einfach. Es ist aus Dankbarkeit gewesen. Es war einfach aus Dankbarkeit. Es ist Dankbarkeit für die Schlacht, aus Dankbarkeit für den Weg, den er gehen konnte, aus Dankbarkeit für die Beziehung, die er zu Gott hatte. Es war einfach aus Dankbarkeit. Und ich glaube, wenn wir an dem Punkt zurückkommen, weißt du, das hat was mit der Haltung zu tun, die wir auch in der ersten Gemeinde sehen. Weißt du, was bedeutet uns das Evangelium? Was bedeutet es uns, was Jesus für uns getan hat? Was bedeutet es uns? Haben wir auch diese Haltung von Dankbarkeit oder verfallen wir in eine Art Selbstverständlichkeit? Und das ist total gefährlich, wenn wir darin verfallen oder verharren. Und ich glaube, das ist bei Abraham sehr lebendig gewesen. Und ganz klar zu sagen, dieser Zehnte, dem er Melchisedek gegeben hat, der hat ihn nicht gerechtfertigt vor Gott. Das ist genauso wie bei uns. Wenn du den Zehnten gibst, das bringt dich nicht in den Himmel oder irgendwas. Aber es ist einfach ein praktischer Ausdruck von Dank und von Liebe und von Beziehung und von Glauben, ihr Lieben. Und das ist der Punkt. Ich glaube, an manchen Punkten, weißt du, daran, Abraham war, in seinem Leben war das sehr deutlich. Er ist auf das Wort Gottes hin gegangen und im Vertrauen ist er losgegangen. Er war sogar bereit, seinen erstgeborenen Sohn zu opfern. Der hat ganz schön viel praktischen Ausdruck gehabt, aber in meinem Leben fehlt manchmal so dieser praktische Ausdruck meines Glaubens. Ist gar nicht so leicht. Vielleicht geht es dir auch so. Ja, wir singen das am Sonntag, ja, die gehört alles Jesus. Weißt du, aber wo du es richtig praktisch machen kannst, ist, wenn du einfach, bleiben wir beim Text, 10% gibst. Ganz einfach. Ist ein praktischer Jesus, danke. Ich gebe das regelmäßig, ich gebe dir das ab. Ich gebe dir das ab, weil es gehört alles sonst, es gehört dir. Okay. Ich glaube auch, na, da komme ich später nochmal zu. Okay, lass uns mal weiter bei Abraham bleiben. Wieso sind es 10%? Wieso sind es nicht 20 oder 30? Wieso war es nicht alles? Wieso waren es 10%? Warum hat er 10% gegeben? Okay, ich hau das einfach so raus, wovon ich überzeugt bin. Ich glaube, dass der Heilige Geist ihm das gesagt hat. Es war eine vom Geist Gottes eingegebene Zahl und er ist ihm einfach gefolgt. 10%. Und Jakob hat auch 10% gegeben. Na, so, das sind so die beiden Referenzen, die wir vor dem Gesetz finden. Aber 10% ist der Wert, den der Heilige Geist in das Herz seiner Leute reingegeben hat. Und dann im Gesetz hat der Heilige Geist es Mose wieder gegeben. Wieder 10%, der Zehnte ist wieder da. Und wie wir später sehen werden, noch, ja, wird es im Neuen Testament auch noch weiter bestätigt. Und ich finde es spannend, weißt du, weil wenn du dir das anschaust, 10%, das ist, also man könnte ja auch mehr geben, ne, ja, aber 10% ist jetzt auch nicht ganz wenig, ja, also wenn du irgendwie 3.000 Euro verdienst und 300 Euro gibst davon, es tut nicht richtig doll weh, aber es ist schon ganz schön was dir in der heutigen Zeit auch fehlen kann. Ja. Aber weißt du, wenn du darauf schaust, es ist das fairste System der Welt. Jeder kann es machen. Weißt du, wenn du zur Aldi gehst, dann zahlen die Reichen und die Armen den gleichen Betrag. Wenn du tanken gehst, dann tut es uns Normalverdienern gerade richtig weh. Und ja, aber weißt du, das ist für alle gleich. Ja? Es ist ganz einfach gedacht. Aber 10% kann jeder geben. Ob du 10 Euro verdienst oder ob du 1.000 oder ob du 100.000 verdienst. Und ganz spannend ist es, gerade bei den Reichen wird es schwieriger, weil die Beträge einfach immenser werden. Bei den Armen ist es aber auch nicht leicht, weil das ist alles, was sie zum Leben haben. Ne? Wir sind alle gleich, da haben wir unterschiedliche Herausforderungen, aber wir sind gleich da drin. Es ist ein faires System, Leute. Es ist einfach fair. Und wenn ich so an die Witwe denke, ich denke manchmal, ehrlich gesagt, Gott, der schaut auf das Herz und ich glaube, er schaut auf die Geringverdiener, die bereit sind, wirklich verschwenderisch großzügig zu geben. Weil als er die Witwe anschaut im Tempel, weißt du, und die Witwe weiß nicht, dass Jesus sie gerade anschaut. Und er schaut all die Menschen an, die zum Opferkasten geben und die geben alle aus ihrem Überfluss. Sie kommt aber und sie gibt alles, was sie hat. Und er sagt, herzlichen Glückwunsch. Du hast alles gegeben, was du hast. Gott, es ist nicht so wichtig, ob du die 20.000 Euro im Monat verdienst oder ob du die 1.000 Euro im Monat verdienst, weißt du. Ich glaube, er schaut einfach auf das Herz und sagt, bist du bereit? Bist du bereit zu geben? Da sind wir alle gleich. Ein bisschen unterschiedlich geartet, aber an dem Punkt sind wir alle gleich. Das ist sehr, sehr fair. Paulus sagt im 2. Korintherbrief folgendes. Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Ich finde es wichtig, jetzt ins Neue Testament nochmal reinzuschauen, wenn wir darüber so frisch nachdenken wollen. Und sagen, okay, wie sieht das jetzt aus? Wie verhält sich das jetzt im Neuen Testament? Paulus setzt Geben voraus, das ist irgendwie klar, aber nicht in der Herzenshaltung des Gesetzes, nicht aus der Herzenshaltung raus, ich muss, sondern er sagt, weißt du was, guck mal zurück zu Abraham, gib aus Beziehung, gib aus Dankbarkeit, gib, weil du nicht, weil du dich verpflichtet fühlst, sondern gib freiwillig und fröhlich. Lass uns noch mal ein paar weitere Gründe für den Zehnten anschauen. Okay, erstens. Jesus hat das unterstrichen. Alex, wo das denn? Wo redet Jesus vom Zehnten? Okay, kannst du mit mir aufschlagen, Matthäus 23, und zwar kannst du aufschlagen, Vers 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Jetzt kommt's, spitzt die Ohren. Diese Forderungen sollt ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. Spannender Punkt. Er nimmt die Pharisäer in diesem Kapitel komplett auseinander, ja, und kreidet alle Religiosität und alles nach außen, fromme Getue und so weiter, er kreidet das alles an. Aber in diesem Satz bestätigt er den Zehnten. Er sagt, weißt du was? Genau, es kommt auf wichtigere Dinge darauf an, als alles zu verzehnten, aber ihr sollt es auch nicht außer Acht lassen. Oh, okay. Also Jesus unterstreicht den Zehnten im Neuen Testament. Paulus hat es vorausgesetzt. Ich gehe davon aus, Paulus saß zu den Füßen Gamaliels, er war völlig im Gesetz unterwegs, und ich glaube, wenn wir 2. Korinther, diese Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, wenn wir die anschauen, ich gehe davon aus, dass Paulus einfach zurückschaut zu Abraham und er es voraussetzt, dass wir 10% geben, auch im Neuen Testament und eher darüber hinaus, ja, vielleicht sogar. Aber weißt du, wenn wir jetzt schauen, was hat Paulus genau gesagt, im 1. Korintherbrief, vielleicht erinnert ihr euch, in Kapitel 16, da gibt es diese Sammlung für die Jerusalemer Gemeinde. Und da gibt es so eine Formulierung, die Paulus verwendet, und da sagt er, jeder gebe im Zusammenhang, also proportional, mit seinem Einkommen. Da ist es wieder. Was meint er wohl? Weißt du, ich glaube manchmal, dass die Kultur des Neuen Testamentes oder dieser Zeit, die war so geprägt, auch von den jüdischen Wurzeln, und da, weißt du, das hatte an dem Punkt gar nichts mit Religiosität zu tun, das war einfach ein Selbstverständnis, das auch der Heilige Geist mit reingeprägt hat. Jeder soll einfach proportional zu seinem Einkommen geben. Was meint Paulus wohl? Er schaut zurück zum Zehnten. Ich bin sehr sicher. Paulus hat das vorausgesetzt, und ich glaube, er bestätigt damit dieses System des von Abraham, des Alten Testamentes. Aber er bringt diese Herzenshaltung mit rein, die Jesus eben auch in der Bergpredigt mit reingebracht hat. Er hat gesagt, weißt du was, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Weißt du, und Jesus hat das getan, aber Jesus, der sagt eben eigentlich in der Bergpredigt, ihr sollt nicht nur nach außen hin irgendwie nicht Ehe brechen, sondern mit eurem Herzen nicht anderen Frauen hinterher schauen. Ihr sollt niemanden umbringen, aber ihr sollt euren Herzen noch nicht einmal eurem Bruder zornig gegenüber sein. Er zieht das nochmal hoch. Weißt du, und wir denken manchmal, ja, wir sind frei von all dem Gesetz. Sind wir auch. Jesus hat es erfüllt, verstehen wir nicht falsch. Aber jetzt geht es vielmehr darum, in der Kraft des Heiligen Geistes unsere Motive zu heiligen. Und an dem Punkt, wo fangen wir wieder an? Von vorne. Weißt du, sagen wir jetzt, okay, die 10%, wenn sie für Abraham gut waren, warum sind sie nicht gut für uns? Ehrliche Frage. Warum machen wir da oftmals so ein Aufheben drüber? Wenn der Heilige Geist sie Abraham ins Herz gegeben hat, warum machen wir so ein Aufheben darüber? Ich sehe eine große Bestätigung im Neuen Testament für den Zehnten. Und ich möchte gerne nochmal zu Maleachi zurückgehen. Weitere Gründe für den Zehnten. Und noch einen Satz hervorheben. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Damit Fleisch in meinem Haus sei. Ich glaube, dass ein Zusammenhang besteht zwischen der Gabe des Zehnten, also natürlich im Natürlichen auch, und der Sättigung hier vor Ort. Klar, wenn die Gemeinde die Vision, weil da die Finanzen da sind, einfach verfolgen kann, das könnte man auch so, ne, mit Speise so vielleicht gleichsetzen. Aber ich glaube, da liegt noch was Tieferes drin. Wenn ich zur Gemeinde gehe, ich will nicht Haferflocken, ich will Fleisch. Weißt du, auf allen Ebenen eigentlich. Wenn ich zur Gemeinde gehe, ich wünsche mir das auf allen Ebenen meiner Sinne, ja, aber von den Räumlichkeiten bis zur Salbung, ja, dass da Fleisch vorhanden ist und nicht Haferflocken. Also Haferflocken sind bestimmt auch gut, aber ciao, macht's gut. Weißt du, ich wünsche mir, dass da, ich, dass da ist das nicht unser Wunsch eigentlich, dass wenn wir hierher kommen, dass da Fleisch ist, dass da Fülle ist, dass da Sättigung ist, dass da Nahrhaftes ist, auf allen Ebenen. Versteht ihr? Und ich glaube, laut Maleachi hat das etwas damit zu tun. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Fleisch in meinem Haus sei. Ich weiß nicht, ob wir als Prediger hier in der Q besser predigen, wenn ihr den Zehnten gebt. Ist eine spannende Frage. Aber ich glaube, es macht was. Es macht was. Es macht was mit der Erwartung, mit der Haltung. Und deswegen, ich glaube, der Geist Gottes kann sich mehr bewegen. Es ist schon eine Korrelation vorhanden. Und vielleicht gibt Gott einfach mehr Salbung dann beim Predigen noch. Wer weiß. Und beim Lobpreis. Setz ein, was du meinst. Aber wenn wir den Zehnten geben, und das hat auch was mit Speise und Fleisch im Haus zu tun, dann können wir, ich glaube, das, was ich vorhin gesagt habe, ist ein übernatürliches Versorgungssystem in lokaler Kirche. Es wird alles vorhanden sein, was es braucht, um die Vision zu erfüllen. Wir wollen Fleisch. Was tut es für Jesus? Weißt du, ich glaube, es ganz einfach, es ehrt Gott. Es ehrt Gott. Er liebt Gott, kannst du nicht beeindrucken. Du kannst ihn nicht beeindrucken, nicht durch Zeichen und Wunder, nicht durch irgendwelche asketischen Übungen oder irgendwas anderes, was du irgendwie Tolles vollbringen kannst, sondern du kannst Gott nur durch Glauben beeindrucken. Hebräerbrief. Es geht nicht anders. Und im Glauben von 90% zu leben, weil wir es aus dem Wort her verstehen, ist ein regelmäßiges Gott, wir ehren dich, wir ehren dein Wort, wir erkennen das an und Gott sieht das. Und er sagt selber, hey, ich werde die Türen des Himmels öffnen dafür. Ich sehe das auch nicht so, dass ich, wenn ich meinen Zehnten gebe, dass ich das in den lokalen Versammlungen, in denen ich über die Jahre hinweg gewesen bin, dass ich das den Versammlungen gebe. Ich gebe das Gott. Das ist Gottes Geld. Ich gebe das an Gott. Okay, wenn wir den Zehnten geben, wird es auch etwas für dich tun. Es wird auch etwas für dich tun. Und das möchte ich bewusst am Ende nennen und nicht irgendwie am Anfang dieser Liste weitere Gründe für den Zehnten, sondern ich möchte es am Ende nennen. Weißt du, weil das ist für mich nicht die erste Motivation. Es wird wahrscheinlich von einigen Predigern immer als erstes gesagt, ja, wenn du den Zehnten gibst, dann öffnet Gott die Himmelsschleusen und so. Weißt du, ich glaube, es ist ein Nebenprodukt. Weißt du, weil Gott ehrt Glauben und wie wir gesehen haben, er wird einfach dann geben, was du zum Leben brauchst. Ich habe euch meine Zeugnisse erzählt. Ich kann euch Story über Story erzählen. Ich lese aber trotzdem noch vor für uns. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Ich finde, weißt du, es gibt kaum Stellen in der Bibel, in der Gott sagt, prüfe mich darin. Also, denk mal drüber nach. Prüfen, ob Gott existiert? Können wir irgendwie prüfen, ob Gott existiert? Es gibt ja so philosophische Argumente, ne? Kosmologisches Argument und so weiter. Da gibt es ganz spannende gedankliche Übungen, warum man sagen kann, ich kann beweisen, dass Gott existiert. Aber er sagt, prüfe mich doch einfach im Zehnten. Ob die 90% reichen. Ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, das ist ein Gottesbeweis. Aber man könnte darüber nachdenken. Ich finde es einen spannenden Gedanken, Leute. Warum nicht? Ja, und ich glaube, ihr habt das gehört, ich glaube, dass Gott einfach segnet. Manchmal segnet er nicht unbedingt auf der natürlichen Ebene, vielleicht auf einer geistlichen Ebene, vielleicht im Bereich von Salbung, vielleicht im Bereich von, aber ich glaube, dass das Wort wahr ist, dass er die Schleusen des Himmels öffnet und dir genau das gibt, was du brauchst. Und das ist meine Geschichte, ist unsere Geschichte als Ehepaar, als Familie. Wir können zurückschauen und es war viel mehr, als wir jemals hätten bitten können. Es ist nicht so, dass wir ein dickes Plus auf unserem Konto haben. Nie gewesen, Leute. Aber es war immer genug da. Und nebenbei hat Gott Träume erfüllt. Das ist unsere Geschichte da drin. Okay, wir sind am Ende angekommen. Ich möchte noch ein paar praktische Punkte mitnennen. Wohin geben wir unseren Zehnten? Rabbis sind sich einig darüber, dass das Vorratshaus aus Maleachi die lokale Synagoge gewesen ist. Die lokale Kirche. Und ich glaube, dass das das Prinzip, dass das Prinzip bis heute ist. Ich habe es in meinem Leben immer so gehandhabt. Ich habe immer die 10% dorthin gegeben, wo ich Fleisch bekommen möchte. Damit Speise in meinem Vorratshaus ist, in meiner lokalen Kirche. Ganz einfach. Ich glaube, der Zehnte gehört dahin. Okay, was ist mit Paulus? Paulus sagt, einen fröhlichen, jeder prüfe, wie viel er gebe, einen fröhlichen gebe, hat Gott lieb. Sehr gut. Ich finde es total wichtig. Was möchtest du über den 10% geben? Ich kenne einige, die geben doppelte 10% und so weiter. Aber ich glaube, es gibt etwas, es gibt einmal den Zehnten und dann gibt es Opfer. Ja, und das ist genau der Punkt. Der Zehnte, meiner Meinung nach, hält, ist irgendwie so das finanzielle Fundament. Und dann sei mit Gott im Gespräch darüber, was du extra noch geben kannst. Und dann unterstützen wir extra Mission, unterstützen extra Theologiestudenten, unterstützen extra Open Doors, unterstützen extra, setz ein, was auch immer. Aber ich glaube, die Rechnung ist so, 10% gehen ans Vorratshaus und was darüber hinauskommt, ist ein Opfer. Okay, das ist meine Meinung. Darüber können wir auch mal diskutieren, würde ich mich freuen. Wann sollte man geben? Ich glaube und habe es über Jahre hinweg so gehandhabt, weil da kann es auch schnell Missverständnisse geben. Weißt du, erst bezahle ich alle meine Rechnungen, weißt du, und dann gebe ich und so. Ich habe seit Jahren einen Dauerauftrag, weil dann geht es weg und es ist im Gebet so klar, weißt du, für mich irgendwie, ich gebe das weg und es ist irgendwie, das ist, ich brauche darüber gar nicht mehr diskutieren und dann, weißt du, dann ist das irgendwie quasi in meinen laufenden Kosten mit drinnen und ich merke es an dem Punkt nicht mehr. Auch wenn ich nur 90% zum Leben habe. Und ich möchte ermutigen, das zu tun, weil oftmals ist es so, wir werden mal schauen, wie viel wir noch haben und jetzt haben wir diesen Monat diese Herausforderung und dann und so weiter und so fort. Und ich möchte dich ermutigen, das einfach auch mit in dein Monatsbudget von Anfang an mit reinzurechnen und ab dann das abzuziehen, so wie so eine Steuerabgabe, das hört sich ein fieses Wort, ich weiß, aber weißt du, und dann einfach so sagen, okay, wie viel Geld habe ich denn dann noch übrig? Und dann berechnen wir alles Weitere. Also ermutige ich dich, Lastschrift, Dauerauftrag oder wöchentlich in der Kio oder wann auch immer zu geben, du das möchtest, aber tu das am besten, ich würde es empfehlen, es vor die Rechnung alle im Monat reinfliegen, ist dann einfach abzugeben. So, jetzt große Frage. Darüber können wir gerne mal diskutieren. Netto oder brutto? Ja, in Deutschland, da darfst du sowas gar nicht fragen. Ja? Ich weiß, wir haben in England, haben wir mit unseren Männern da super viel drüber debattiert und diskutiert. Und ist es netto oder ist es brutto? Ja. Schön wäre es, wenn es das Netto wäre. Aber gehört das nur mal so als Gedanke? Hast du das Geld des Brutto nicht auch verdient und ist das nicht auch irgendwie mit deins und hat das, also tut das nicht auch was Gutes für dich? Ich lasse das mal so hier. Ja? Okay, ich möchte noch gerne mit uns beten und freue mich auf die Gespräche nach dem Gottesdienst über dieses Thema und den regen Austausch darüber. Aber ich möchte euch bitten, einmal mit mir aufzustehen, weil ich möchte gerne für eine Sache beten mit uns. Ich möchte beten dafür, dass wir diese Haltung der ersten Gemeinde mehr und mehr haben. Und Jesus, so stehen wir heute vor dir. Herr, und ich bete, dass dein Evangelium, das, was du für uns getan hast, Herr, dass das wirklich durch deinen Heiligen Geist ganz neu lebendig in unseren Herzen wird. Jesus, ich bete darum, dass du uns neu vor Augen malst, was du für uns getan hast. Herr, und ich bete darum, dass wir nicht aus Obligation heraus geben oder Ähnlichem, sondern so wie Abraham, aus reiner Dankbarkeit. Herr, dass wir geben, wie Paulus sagt, aus einem fröhlichen Herzen, nicht mit Pflichtgefühl. Und Herr, das geht nur, wenn wir sehen und erleben, wie gut du bist und was du getan hast für uns. Und Herr, wir danken dir, dass du auch der große Versorger bist, dass nicht Menschen uns und die Vision, die du uns geschenkt hast, dass wir das nicht möglich, finanziell auch möglich machen müssen, sondern dass du der Versorger bist. Und deswegen schauen wir auch im Hinblick auf die Mittel, die wir brauchen, auf dich, Jesus. Du bist unser Versorger, nicht Menschen. Wir danken dir, dass du deine Wege hast, Jesus.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey, und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.